Darf denn der BND grundsätzlich um die Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten zu schützen, den Bundestag anlügen oder wissentlich Informationen zurückhalten?
Das halte ich für eine rhetorische Frage und bleibe und verweise auf das, was ich hier gesagt habe.
Es war keine rhetorische Frage.
Dann bleibt es bei meiner Antwort.
Guten Tag, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz an diesem Freitag. Wir begrüßen den Regierungssprecher, Herrn Seibert, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Vorab gibt's nichts, aber es gibt den Vorausblick auf die Themen der nächsten Woche. Herr Seibert, bitte.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Den Vorausblick gibt's. Der beginnt am Montag mit zwei Terminen der Bundeskanzlerin in Baden-Württemberg. Sie wird zunächst nach Sinsheim reisen und dort an der Eröffnung der sogenannten Klima-Arena teilnehmen. Diese Klima-Arena ist ein Projekt der Klimastiftung für Bürger und die wiederum ist durch die Dietmar-Hopp-Stiftung gegründet worden, ein Gebäude, in dem sich Bürger über den Klimawandel und über die Energiewende informieren können und vor allem auch erfahren, was jeder Einzelne zum Klimaschutz beitragen kann. Die Kanzlerin wird in Sinsheim eine Rede halten, dann wird sie die Arena offiziell eröffnen und einen Rundgang dort machen. Und der zweite Termin ist in Schwanau, wo die Kanzlerin am Nachmittag dann die Firma Herrenknecht besuchen wird, ein bekanntes Unternehmen für sogenannte Tunnelvortriebsmaschinen mit etwa 5000 Beschäftigten. Es gibt dort einen Werksrundgang und gegen 14.45 Uhr eine presseöffentliche Ansprache der Bundeskanzlerin. Am Dienstag, den 8. Oktober, drei europäische Besucher. Zunächst der neue Präsident des Europäischen Parlaments, David Maria Sassoli. Zu seinem Antrittsbesuch im Kanzleramt vor dem Gespräch sind um 11 Uhr Pressestatements geplant. Dann ein weiterer Gast aus Brüssel, und zwar der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk. Bei dem Meinungsaustausch geht es dann vor allem auch um den Blick auf den kommenden Europäischen Rat am 17. und 18. Oktober. Und am Abend gegen 19 Uhr dann die Staatspräsidentin von Estland, Kersti Kaljulaid. Es wird ein Gespräch im Rahmen eines Abendessens sein, bei dem ganz besonders die Digitalisierung im Mittelpunkt steht. Estland hat ja da sehr Weitgehendes schon geleistet. Zu Beginn dieses Termins gibt es kurze Pressestatements gegen 19 Uhr. Am Mittwoch dann, wie üblich um 9.30 Uhr, das Bundeskabinett unter Leitung der Bundeskanzlerin. Im Anschluss daran der Kabinettsausschuss für Digitalisierung. In diesem Fall stehen im Mittelpunkt der aktuelle Stand der Umsetzungsstrategie Digitalisierung, das Thema moderner Staat und Datenschutz, Einstieg in eine digital taugliche Rechtsetzung, Ausstieg aus der papierbasierten Kommunikation zwischen den Bundesbehörden und die Vorstellung des ersten Maßnahmeberichts der Arbeitsgruppe Personal in der digitalen Verwaltung. Um 12.30 Uhr empfängt die Bundeskanzlerin dann den ecuadorianischen Präsidenten Lenin Moreno mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt. Es gibt gegen 13.45 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz. Und am Donnerstag, den 10., nimmt sie in Nürnberg am 24. ordentlichen Gewerkschaftstag der IG Metall teil und hält dort eine Rede. Diesjähriges Motto des Gewerkschaftstages: Miteinander für morgen, solidarisch und gerecht. Das ist zunächst mal, was ich Ihnen an öffentlichen Terminen für die nächste Woche verkünden kann.
Danke, Herr Seibert. Dann schauen wir doch mal, gibt es zu den Terminen, können wir da anschließen. Fangen an, Klima. Tusk-Treffen, Frau Schmatz.
Frage, Herr Seibert, Sie haben keinen Zeitpunkt genannt für das Treffen mit Donald Tusk. Und gehe ich dann richtig in der Annahme, weil Sie es auch nicht erwähnt haben, dass es kein Pressestatement gibt?
Ja, das ist so. Das ist ein nicht presseöffentlicher Termin, wie er fast jedes Mal vor einem Europäischen Rat stattfindet. Den Zeitpunkt, da um 11 Uhr Herr Sassoli kommt, wird es sich irgendwie um die Mittagszeit handeln. Aber ich
reicht das nach? Die genaue Ankunftszeit von Donald Tusk weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Das Treffen mit Frau Präsidentin Kaljuleit aus Estland. Dazu Herr Jessen. Also, haben Sie es jetzt gerade nicht sehen?
Jetzt, ja. Herr Seibert, da in diesem Treffen Digitalisierung ein Thema ist, das ja auch in mehrfacher anderer Weise die nächste Woche die Bundesregierung beschäftigt, gibt es da ein spezielles Erkenntnisinteresse der Kanzlerin, dass das relativ kleine Estland in diesem Bereich so flächendeckend viel weiter ist als Deutschland? Ist es da ein Lerninteresse? Gibt es spezifische Fragen, die die Kanzlerin an die estnische Präsidentin hat?
Also ich will diesem Abendessen nicht vorgreifen, aber die Kanzlerin hat ja schon mehrfach ihre hohe Achtung vor dem, was Estland im Bereich der Digitalisierung erreicht hat und angestoßen hat, ausgedrückt. Sie war in Tallinn, hat sich dort ja sehr intensiv informieren lassen über den Stand der Digitalisierung in allen Lebensbereichen in Estland. Und ich erinnere mich, dass Estland auch einen informellen Europäischen Rat in Tallinn ausgerichtet hat, bei dem diese Staatspräsidentin, nämlich Frau Kaljuleit, den europäischen Staats- und Regierungschefs zu dem Thema einen sehr interessanten Vortrag gehalten hat. Also das wird der ganze Bereich sein von der Frage, wie, was kann die Regierung eines Landes an Dienstleistungen elektronischer Art den Bürgern anbieten. Sie wissen, dass auch wir in Deutschland da große Pläne haben und dabei sind, die umzusetzen. Bis zu den Fragen, wie kann man dafür sorgen oder wie kann man dazu beitragen, dass die Bürger eines Landes diese Digitalisierung auch mitgehen, dass sie akzeptieren, dass bestimmte Dinge eben auch nur noch digital ihnen begegnen und nicht mehr in Form eines Briefes von der Behörde. Da kann man einen sehr interessanten Austausch mit Estland haben.
Dann Digitalkabinett, Präsident Ecuador, Nürnberg, IG Metall, dazu keine Fragen, dann Feuer frei für alles andere. Fangen wir an bei Ihnen, bitte. Dann Herr Deves, dann Herr Balzer.
Ich hätte eine Frage an das BMI und an Herrn Seibert. Es geht mir um das neu aufgetauchte Video von Anis Amri. Es ist ja bekannt geworden, dass der BND dieses Video von einem ausländischen Geheimdienst bekommen haben soll. Wann ist den deutschen Behörden klar geworden, wann ist den deutschen Behörden wissentlich geworden, dass es sich dort um diese Drohungen von Anis Amri handelt, einen Anschlag zu begehen in Deutschland?
Ja, vielleicht gebe ich ganz kurz auch dazu etwas vor. Sie fragen ja hier nach sehr konkreten Aspekten der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit und der operativen nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit. Und deswegen gilt grundsätzlich wie immer, dass die Bundesregierung zu diesen Themen den zuständigen geheimtagenden Gremien des Deutschen Bundestages berichtet.
Hierzu, Herr Jörans.
Ja, es gibt hierzu den Vorwurf von Abgeordneten bzw. ehemaligen Abgeordneten des Bundestags, dass der BND die Parlamentarier gezielt hinter das Licht geführt hat, indem er gesagt hat, dass weitere Informationen wie solche Videos nicht vorliegen würden. Gehen Sie davon aus, dass der BND den Parlamentariern zu jeder Zeit die Wahrheit gesagt hat, oder gibt es Anzeichen dafür, dass da möglicherweise etwas nicht geschehen ist, wie es sollte?
Es bleibt bei der Antwort, die ich Ihrem Kollegen gegeben habe. Es geht ja, und danach fragen Sie, nach operativen, konkreten Elementen der Zusammenarbeit, die die Nachrichtendienste auch mit ausländischen Partnerorganisationen haben und auch untereinander pflegen. Und darüber berichten wir dem Deutschen Bundestag in seinen geheimtagenden Gremien, dass die Bundesregierung das unbedingte Interesse an der Aufklärung der schrecklichen Tat am Breitscheidplatz hat. Das muss ich hoffentlich nicht noch einmal wiederholen. Und dieses Interesse führt natürlich dazu, dass wir Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern so umfassend, wie uns das rechtlich möglich ist, unterstützen.
Darf ich eine Nachfrage stellen, ohne in die Details der Zusammenarbeit reinzugehen? Darf denn der BND grundsätzlich um die Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten zu schützen, den Bundestag anlügen oder wissentlich Informationen zurückhalten?
Das halte ich für eine rhetorische Frage und bleibe und verweise auf das, was ich hier gesagt habe.
Es war keine rhetorische Frage.
Dann bleibt es bei meiner Antwort.
Dazu noch? Anderes Thema? Hierzu? Bitte.
Es gibt ja die Forderung von Parlamentariern aus dem Untersuchungsausschuss, jetzt auch dem Untersuchungsausschuss dieses Video zugänglich zu machen. Wird die Bundesregierung das tun und warum ist es bisher nicht geschehen?
Also ich verweise jetzt trotzdem noch einmal auf meine Antwort. Ich glaube, dass die das abdeckt, wonach Sie fragen. Und grundsätzlich bleibt es auch bei der Bereitschaft, der unbedingten Bereitschaft der Bundesregierung, die Untersuchungsausschüsse, sei es im Bund, sei es in den Ländern, so umfassend, wie es ihr rechtlich möglich ist, zu unterstützen. Denn wir haben natürlich das Interesse, dass diese schreckliche Tat in allen Aspekten aufgeklärt wird.
Anderes Thema, Herr Delfs, dann Herr Balzer.
Seibert, wie bewertet die Bundeskanzlerin die jüngsten Vorschläge von Boris Johnson zum Brexit?
Also, die Bundesregierung begrüßt, dass Großbritannien nun konkrete Vorschläge vorgelegt hat. Das ist ein wichtiger Schritt. Sie wissen, die EU-Kommission, und die ist es ja, die stellvertretend für die Mitgliedstaaten verhandelt, setzt sich mit aller Kraft dafür ein, dass es zu einer Einigung mit Großbritannien kommt. Sie führt deshalb intensive Gespräche und in diesen intensiven Gesprächen hat sie die Unterstützung der Bundesregierung. Es bleibt dabei, ein Austritt Großbritanniens unter No-Deal-Bedingungen, also ohne Abkommen, ist in niemandes Interesse. Gleichwohl haben wir immer gesagt, würden wir uns auch für einen solchen Fall, den wir uns nicht wünschen, entsprechend vorbereiten und diese Vorbereitungen laufen. Der Premierminister Boris Johnson hat ja selbst unterstrichen, dass es sich um ein Eröffnungsangebot handelt. Für uns bleibt es dabei, eine Regelung muss die Wahrung der Integrität des Binnenmarktes sicherstellen. Eine Regelung muss operabel sein und sie muss eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland vermeiden. Und nun sind wir in dem üblichen Verfahren. Es gibt einen konkreten Vorschlag, was wir begrüßen. Die Europäische Kommission bewertet diesen Vorschlag. Diese Bewertung bespricht sie dann mit den EU-Mitgliedstaaten, für die sie stellvertretend ja die Gespräche führt. Und dann verständigt man sich gemeinsam auf eine Bewertung. Und das ist es, was ich Ihnen heute dazu sagen kann.
Hierzu. Ja, Nachfrage.
Wenn ich richtig informiert bin, spricht jetzt der britische Premierminister diese Tage telefoniert mit diversen Regierungschefs. Plant die Kanzlerin auch ein derartiges Gespräch oder hat sie schon geführt?
Es hat ein Gespräch am Telefon gegeben und zwar, was haben wir heute, Freitag, Donnerstag oder Mittwoch? Das müsste ich gleich nochmal rausfinden. Ich kann bestätigen, dass es ein Telefonat gegeben hat, aber das war wie immer vertraulich und es ändert auch nichts an der Tatsache, dass es die Sache, dass dieser konkrete Vorschlag, den Großbritannien vorgelegt hat, zu bewerten ist und dass die Gespräche darüber dann wiederum, wie bisher auch, zwischen den Verhandlungsführern der britischen Regierung und denen der Europäischen Kommission geführt werden.
Bitte.
Es gibt in den britischen ausgebildeten Kreisen, hört man, dass Herr Johnson eventuell auch nach Berlin kommen könnte, um seinen Vorschlag noch mal zu untermauern. Können Sie bestätigen, dass es da einen Termin gibt? Oder ein Terminangebot?
Ich kann nicht bestätigen, dass es einen Termin gibt.
Weitere Fragen zum Brexit? Das ist nicht der Fall. Dann ist Herr Balzer dran, dann Frau Schmeitzner.
Eine Frage zu der neuen Expertenkommission Fluchtursachen. Die hat ja am Mittwoch ihre Arbeit aufgenommen. Die ist ja im Koalitionsvertrag vereinbart worden.
Expertenkommission für?
Fluchtursachen.
Es geht um Fluchtursachen.
Entschuldigung. Ist jemand vom BMZ eigentlich da?
BMZ.
Das wäre eine BMZ-Frage.
Gewechselt werden.
Also unter Federführung des BMZ ist ja diese Expertenkommission gestartet am Mittwoch. Und ich wollte wissen, ob es da schon erste Ergebnisse gibt, wie die Diskussionen verlaufen sind.
Genau, ja, vielen Dank für die Frage. Ja, die Kommission hat sich zu ihrer Auftaktsitzung am 2. Oktober bei uns im Haus getroffen. Und die erste Sitzung diente jetzt vor allem dazu, organisatorische Fragen zu klären, Terminplanung, Geschäftsordnungsfragen. Da wurde jetzt noch nicht sehr viel Inhaltliches besprochen.
Gibt es da eine konkrete Teilnehmerliste auch? Ist die öffentlich oder?
Das sind die 24 Expertinnen und Experten. Die Liste ist, glaube ich, öffentlich verfügbar. Wenn nicht, reichen wir es nochmal nach.
Und Zeitplan gibt es für die Kommission? Welcher wäre das?
Die Kommission wird sich das nächste Mal im Dezember treffen.
Und dann gibt es auch irgendwann einen Zwischenbericht? Irgendwann später?
Da ist die Kommission relativ unabhängig. Das Ziel ist ja, dass die Kommission im Dezember des kommenden Jahres dann ihren Abschlussbericht vorlegt. Ob da vorher dann irgendwelche Zwischenberichte veröffentlicht werden, ist meines Wissens bislang noch nicht geplant. Aber da wäre die Kommission in ihrer Arbeit ja auch unabhängig, wenn sie das für notwendig hält.
Nein. Weitere Fragen zur Kommission Fluchtursachen? Das ist nicht der Fall. Dann ist Frau Schmeizner dran.
Mit einer Frage ans Verteidigungsministerium, Herr von Plitzko. Thema Nachfolge Tornado. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, dass jetzt von der USA-Seite das Schreiben angekommen ist, wie lange ein Zertifizierungsprozess für einen Nachfolger dauern würde. Meine Frage, wann ist denn dieser Bericht eingetroffen und können Sie bestätigen, dass darin niedergeschrieben ist, dass die Zertifizierung für den Eurofighter länger dauern würde als für eine F-18.
Ja, vielen Dank. Sie wissen, dass ich die Ministerin bereits im Zusammenhang mit dem Treffen mit ihrem amerikanischen Amtskollegen dazu eingelassen hat. Dazu gibt es bis heute hier keine weiteren Entwicklungen, zu denen ich Stellung nehmen kann. Sie sagte, dass wir uns derzeit im Auswahlprozess befinden und dass die ungebrochene Fähigkeitserhalt hier die erste Priorität hat. Dieser Entscheidungsprozess ist, wie ich gerade sagte, vertraulich. Dazu darf ich keine Stellung nehmen. Selbstverständlich stehen wir im Austausch mit unseren amerikanischen Partnern. Aber auch dazu kann ich nichts weiter sagen.
Zusatz, wenn ich Frau Kramp-Karrenbauer richtig im Ohr habe, hat sie gesagt, dass es darum geht, bruchlos die Fähigkeiten sicherzustellen. Können Sie noch mal erläutern, worum es da geht? Ich nehme an, die nukleare Teilhabe.
Darum geht es im Wesentlichen, ja.
Können Sie kurz erläutern, was da der Knackpunkt ist?
Wie meinen Sie das jetzt? Also ich verstehe nicht, was Sie meinen, was der Knackpunkt ist. Ein bruchloser Fähigkeitserhalt spricht ja für sich.
Für mich spricht das für sich, aber für unsere normalen Zuhörer und Zuschauer glaube ich eher nicht.
Also naja, das heißt, dass die Fähigkeiten, die der Tornado derzeit hat, eben weitergeführt werden sollen mit einem neuen Flugzeugmuster.
Zum Tornado sehe ich keine weiteren. Zum Tornado? Bitteschön.
Ein Papier im Verteidigungsministerium, das die Anschaffung des F-18 gegenüber dem Eurofighter empfiehlt?
Ich sagte ja gerade, wir stehen im Austausch mit den amerikanischen Partnern. Zu Inhalten kann ich hier keine Stellung nehmen, weil diese vertraulich sind.
Dann ist Herr Tofinia dran.
Ich wollte ganz kurz was nachfragen.
Dann haben wir das vom Tisch.
Genau. Ich wurde gefragt, wann das Telefonat der Bundeskanzlerin mit Boris Johnson war. Ich war gerade irgendwie verwirrt wegen des Tags der Deutschen Einheit. Das Telefonat war am Mittwoch.
Danke. Herr Tofinia und dann Herr Mayer.
Frage ans Wirtschaftsministerium. Frau Dr. Baron, der Spiegel meldet über einen Waffendeal, den die Bundesregierung an die Emiratis genehmigt hat. Können Sie so einen Bericht bestätigen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Sie wissen, in dieser Vorabmeldung wird Bezug genommen auf Entscheidungen des Bundessicherheitsrates. Diese sind, wie Sie der Geschäftsordnung des Bundessicherheitsrats entnehmen können, geheim. Deshalb kann ich wie üblich zur Einzelfallentscheidung keinerlei Stellung nehmen. Sie wissen, diese Haltung, die wir hier vertreten, beruht auf der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die eine Transparenz gegenüber dem Bundestag, dem Parlament, verlangt, aber nicht gegenüber der breiten Öffentlichkeit. Insofern kann ich hierzu keinerlei Kommentierung vornehmen.
Eine Nachfrage, wenn Sie erlauben. Der Bericht spricht auch über eine Neubewertung der Bundesregierung gegenüber den Emiratis. Gibt es da einen neuen Stand oder ist es so, wie es immer war? Also gibt es da jetzt eine neue Bewertung?
Also die Rechtsgrundlagen für unsere Rüstungsexportentscheidung gelten in allen Fällen. Die Regelungen kennen Sie im Außenwirtschaftsgesetz und im Kriegswaffenkontrollgesetz. Wenn es um außenpolitische Bewertungen der Lage geht, müsste ich nochmal an die Kollegen eventuell verweisen.
Herr Jessen dazu.
Gehören für die...
Okay.
Ja, ich kann...
Also
ich kann natürlich zum Einzelfall auch nichts sagen. Ich kann nur allgemein sagen, dass natürlich alle Fragen, wo eine außenpolitische Bewertung vorzunehmen ist, diese außenpolitische Bewertung fortlaufend erfolgt. Und ja, aktuelle Entwicklungen in Betracht zieht.
Es wird hier erwähnt, dass zum Beispiel die Emirate jetzt aus dem Jemenkrieg zurückziehen, dass sich für eine politische Lösung einsetzen. Also gibt es hier eine Neubewertung, was die Emirates angeht?
Also es wird zu jedem Zeitpunkt, zu dem eine Entscheidung getroffen zu treffen ist, natürlich aufgrund der Bewertung und der Erkenntnisse entschieden, die zu diesem Zeitpunkt vorliegen.
Ist dieser Zeitpunkt jetzt schon angekommen oder noch nicht?
Wenn wir jetzt, gut, also nochmal.
Also wie gesagt, zu Einzelfällen, wie die Kollegin gesagt hat, zu einzelnen Entscheidungen können wir hier keine Auskunft erteilen. Ich habe Ihnen gerade gesagt, dass selbstverständlich immer zu dem Zeitpunkt, wo Entscheidungen getroffen werden, die Informationen herangezogen werden, die zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen.
Jetzt ist Herr Jessen zu dem gleichen Thema nochmal dran. Okay.
Gehört für die Bundesregierung aktuell die Vereinigten Arabischen Emirate zu den Direktbeteiligten des Jemenkrieges?
Also zu dieser Frage haben wir Ihnen hier ja immer wieder versucht zu erklären, dass die Art und Form der Beteiligung verschiedener Staaten an der von Saudi-Arabien geführten Koalition aus unserer Sicht differenziert betrachtet wird. Und das gilt natürlich auch für die Vereinigten Arabischen Emirate.
Nachfrage: Ist die Bewertung aktuell so, dass Sie eine Lieferung von Rüstungsgütern zuließen?
Also wie gesagt, zu einzelnen Entscheidungen des Bundessicherheitsrats, wie die Kollegin gesagt hat, können und dürfen wir keine Auskunft erteilen.
Ja, hierzu?
Bitte. Das heißt, grundsätzlich könnte man momentan Waffen in die Vereinigten Arabischen Emirate liefern.
Grundsätzliche Entscheidungen gibt es in diesem Bereich sowieso nicht, es sei denn, ein Land ist NATO-Mitgliedsland oder so etwas, sondern wir haben bei unserer Rüstungsexportgenehmigungspolitik den Grundsatz der Einzelfallprüfung. Das heißt, es wird grundsätzlich der Einzelfall geprüft und konkret auch auf den Jemenkrieg bezogen, wird grundsätzlich auch gefragt, wie das Engagement eines Landes, in welcher Form dieses Engagement sich darstellt. Es wird gefragt, welche Art von Rüstungsgut da ist. Und so, wir machen jetzt keine Aussagen über Einzelgenehmigungen oder Einzelprojekte, aber so geht man grundsätzlich an die Sache ran. Einzelfallprüfung und nicht pauschal. Neues Thema von und mit Herrn Mayer.
Ich habe eine Frage an das Finanzministerium. Sie wollen die Luftverkehrssteuer anheben, wenn ich es richtig weiß, für Kurzstrecken 3 Euro, für Mittelstrecken 9 Euro und für Langstrecken 16 Euro. Glauben Sie, dass Sie damit die Leute vom Fliegen abhalten können?
Zunächst einmal, mit dem Klimaschutzprogramm beschreitet die Bundesregierung ja einen neuen Weg. Wir haben da ein umfassendes Paket vorgelegt, was aufeinander abgestimmt ist und umfassende Investitionen und Förderung beinhaltet, ordnungsrechtliche Maßnahmen, CO2-Bepreisung. Und das Besondere ist ja, dass wir hier einen Überwachungsmechanismus eingebaut haben. Das heißt, wir werden uns das anschauen, die Ressorts für jedes Jahr, inwieweit da die Maßnahmen so greifen und gegebenenfalls anpassen.
Zusatz, ja.
Nachfrage. Wissen Sie schon, wann Sie das ins Kabinett bringen wollen?
Wie immer äußern wir uns zu Kabinettsterminen vor Ort nicht.
Jetzt habe ich Ihre Frage noch. Sie hatten noch eine Frage zu einem anderen Thema. Und dann Herr Delfs und dann Herr Tofimir.
Also ich. Eine Frage an Herrn Seibert oder auch das Auswärtige Amt. Jetzt wurde bekannt, dass der amerikanische Botschafter in Berlin, Herr Grenell, als Sonderbeauftragter für Serbien und Kosovo ernannt wurde. Ich hätte gerne zuerst eine kurze Einschätzung. Also wie bewerten Sie diese Ernennung? Welche Wirkung, Auswirkung könnte diese Ernennung für den serbisch-kosovarischen Dialog haben, Ihrer Meinung nach? Und die zweite Frage, es kursieren in Kosovo, in der Region, immer wieder Gerüchte, dass auch Deutschland eine ähnliche Pläne hat, also einen Sonderbeauftragten für diesen Dialog zu ernennen. Können Sie das bestätigen?
Also zunächst ist es natürlich Sache der amerikanischen Regierung, Sonderbeauftragte zu ernennen. Und für uns bleibt es dabei, dass wir in dem ganzen Bereich der Politik auf dem westlichen Balkan, die für uns sehr wichtig ist, ein wichtiger Teil unserer Außenpolitik, uns dabei natürlich auch mit den amerikanischen Partnern abstimmen. Und das werden wir auch tun, wenn jetzt Herr Grenell der Sonderbeauftragte ist. Und ich kann Ihnen jetzt hier keine personellen Ernennungen aus deutscher Sicht nennen.
Dazu keine weiteren Fragen. Dann ist Herr Delfs dran, dann Herr Tofinier.
Ja, das ist eine Frage ans Wirtschaftsministerium und ans Auswärtige Amt. Herr Maas hat ja gestern, glaube ich, schon angedeutet, dass man jetzt mit auf die Sanktionen der USA nach dem Airbus-Urteil mit eigenen Sanktionen reagieren wird. Meine Frage, gibt es da schon konkrete Pläne? In welcher Größenordnung? Welche Produkte? Können Sie da schon irgendwas zu sagen?
Also ja, vielleicht kann ich auch ganz kurz was sagen für die Bundesregierung. Wir haben ja die Entscheidung der WTO und die dann erfolgte Ankündigung der Vereinigten Staaten von Amerika zur Kenntnis genommen. Nun werden wir uns mit der EU-Kommission sehr eng abstimmen. Die hat sich ja bereits geäußert und die EU-Handelskommissarin Frau Malmström hat gesagt, wiederholt gesagt und jetzt noch einmal Bereitschaft signalisiert, über eine faire Lösung zu verhandeln. Und es ist gut, dass jedenfalls laut Meldungen heute Vormittag auch der amerikanische Außenminister Pompeo sich gesprächsbereit gezeigt hat. Also unser Ziel bleibt es, eine Einigung mit den USA zu diesen jeweiligen Forderungen im Forderungen und Förderungen sollte ich sagen, im Luftfahrtsektor zu erzielen.
Hierzu, Herr Mayer.
Ich würde vielleicht ganz kurz noch ergänzen wollen, weil
so habe ich den Außenminister in einem nicht so sehr berichteten Teil seines Statements auch verstanden.
Genau, denn weil Sie die Äußerungen des Außenministers angesprochen hatten, die wurden teilweise etwas verkürzt wiedergegeben. Deswegen würde ich die gerne noch mal im Kontext vortragen. Er hat gesagt, die USA haben das Angebot der EU zu einer einvernehmlichen Lösung ausgeschlagen und gehen stattdessen den Weg der Konfrontation. Wir halten das für falsch, weil auf beiden Seiten des Atlantiks Arbeitnehmer und Verbraucher den Preis dafür bezahlen. Die EU wird nun reagieren müssen und nach einer Genehmigung durch die WTO wohl ihrerseits Strafzölle erheben. Europa steht in dieser Frage geschlossen. Aber Europa ist auch nach wie vor bereit, mit den USA gemeinsame Regeln für Subventionen in der Luftfahrtindustrie auszuhandeln. Noch besteht die Chance, weiteren Schaden von der Weltwirtschaft abzuwenden. Denn von offenem und freiem Handel profitieren alle. Insofern, glaube ich, stehen wir da ganz in dem Sinne da, wie Herr Seibert das gesagt hat. Wir wünschen uns mit den USA eine einvernehmliche Lösung. Der Außenminister hat auch betont, noch ist es nicht zu spät, diese einvernehmliche Lösung zu finden. Und darauf arbeiten wir hin.
Wenn Sie mir noch einen einordnenden Satz erlauben, weil Sie das Bundeswirtschaftsministerium auch angesprochen hatten. Ich kann das nur unterstreichen, dass jetzt der enge Austausch und die enge Abstimmung mit der Kommission im Vordergrund steht. Der Bundeswirtschaftsminister hat sich auch zum Fall ja schon geäußert und auch nochmal deutlich gemacht, dass höhere Zölle am Ende natürlich allen schaden, nicht zuletzt auch der US-Wirtschaft und den US-Verbrauchern. Und vielleicht noch einen Hinweis zur Einordnung. Die WTO-Entscheidung ist ja veröffentlicht worden. Sie ist aktuell noch nicht rechtskräftig. Für die Rechtskraft muss formal noch das sogenannte Dispute Settlement Body der WTO zustimmen oder das noch formal annehmen. Wir rechnen natürlich damit, dass dieser formale Schritt erfolgt, aber nur noch das nochmal zum Hinweis, dass aktuell die Rechtskraft dieser WTO-Entscheidung noch nicht gegeben ist.
Hierzu, jetzt habe ich Herrn Jordans noch gesehen.
Nur eine kleine Verständnisfrage. Die möglichen Zölle, die Europa als Reaktion einführen könnte, die wären dann im Zuge des Falls Boeing und des Rechtsstreits da und nicht irgendwie in einem anderen Zusammenhang, richtig?
Ja, das kann ich vielleicht kurz beantworten. Darauf beziehen sich die Äußerungen von Frau Malmström auf den Parallelfall Boeing, in denen dann in den kommenden Monaten eine Entscheidung ansteht und in denen zu dem sich die Kommissarin Malmström geäußert hat. Aber das ist korrekt, ja.
Gibt es weitere Fragen? WTO, Strafzölle? Das ist nicht der Fall. Dann wäre Herr Trofinier dran, dann Herr Balzer.
Herr Burger, eine Frage zu Saudi-Arabien. Es gibt einen deutschen Pressebericht, wonach vor einiger Zeit eine saudische Delegation hier in Berlin war und auch Gespräche in Ihrem Ministerium führte und von der deutschen Seite verlangte, dass die Hezbollah, die libanesische Hezbollah, auf die Terrorliste weggesetzt wird. Können Sie so einen Bericht bestätigen?
Es tut mir leid, den Bericht kenne ich nicht. Die Antwort muss ich Ihnen nachreichen.
Hat sich irgendwo etwas verändert, was die Hezbollah angeht, was sie auf die schwarze Liste zu setzen?
Also ich kann Ihnen da keine aktuellen Entscheidungen, die auf europäischer Ebene, denn darum geht es ja bei der Frage von Listung als Terrororganisation, das ist ja ein Instrument, was für unseren Rechtsbereich auf der EU-Ebene stattfindet. Ich kann Ihnen da nicht von neuen Entscheidungen der Europäischen Union berichten.
Frau Schmeitzer, war Ihre Frage auch zu dem Thema oder zu einem anderen? Okay, dann sehe ich jetzt zu dem Thema keine weiteren Fragen. Dann ist Herr Balzer dran und dann der Kollege neben Frau Schmeitzner.
Moment. Familienministerium, weiß nicht, ob sich jemand... Ja, vielen Dank. Und zwar geht es um das Demokratieförderprogramm Demokratie leben. Das wird ja verlängert und entfristet und hat aber jetzt offenbar neue Förderrichtlinien. Da gibt es einen gewissen Aufschrei, auch bei lokalen Initiativen. Gerade aus Mitteldeutschland hört man da einiges, dass die Förderrichtlinien in die Richtung verändert wurden, dass mehr in die Kommunen gesteckt wird, mehr in politische Entscheidungsträger als zu den freien Initiativen fließen soll. Können Sie das in der Form bestätigen? Und wenn ja, welche Strategie steckt dahinter?
War auch schon ein Thema.
Genau, wir hatten das, ich glaube, am Montag schon mal, aber ich kann da gerne noch mal ein, zwei Punkte zu sagen und ergänzen. Also vielleicht vorab, weil wir tatsächlich natürlich auch mitkriegen, dass sich viele in der Trägerlandschaft Gedanken machen über die Frage, wie das mit der Förderung weitergeht, gerade auch in einer Situation, in der wir sehen, dass in Deutschland die liberale, freiheitliche Demokratie, wie wir sie haben, unter Druck geraten ist. Würde ich einmal gerne vorab sagen, dass die Arbeit gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit generell für Ministerin Giffey natürlich ein sehr, sehr großes, wichtiges Anliegen ist. Nicht umsonst hat sie im letzten Jahr, im Jahr 2018, das Programm Demokratie leben entfristet. Das war ja ursprünglich befristet gewesen auf diese erste Förderperiode. Aber da offensichtlich großer Bedarf besteht, hier weiter zu fördern und den Menschen in Deutschland unter die Arme zu greifen, die sich für die Demokratie einsetzen, hat sie bereits im letzten Jahr diese Entscheidung getroffen. Und so sind wir jetzt in der Vorbereitung der zweiten Förderperiode, die dann ab dem 1. Januar 2020 starten soll. Ich hatte schon am Montag kurz erläutert und kann das hier auch noch mal vielleicht kurz erwähnen, dass wir im Prozess, in dem wir jetzt um Interessenbekundungen gebeten haben, eine enorme Nachfrage haben. Und uns freut das grundsätzlich sehr, weil man daran ablesen kann, dass in Deutschland sehr, sehr viele Menschen sind, die sich für diese liberale Demokratie einsetzen wollen und die jetzt mit Interessenbekundungen auf uns zugekommen sind. Sie haben recht, es gibt verschiedene Förderlinien innerhalb dieser zweiten Förderphase. Das bezieht sich zum einen auf den Bund, da gibt es die Modellprojekte und es gibt Kompetenznetzwerke, dann gibt es die Landesebene, da geht es um die Landesdemokratiezentren und es gibt die kommunale Ebene, wo Partnerschaften für Demokratie gefördert werden. In all diesen Bereichen versuchen wir bestmöglich die zur Verfügung stehenden Mittel dafür einzusetzen, um die Arbeit der Zivilgesellschaft in Deutschland zu unterstützen. Und vielleicht kurz nur zur Einordnung. Bei den Modellprojekten auf Bundesebene haben wir über 1000 Nachfragen gehabt, sozusagen im Interessenbekundungsverfahren. Und wir können am Ende nur rund 100 Modellprojekte fördern. Sie erkennen daraus, dass wir ungefähr 900 haben, die wir dann nicht bedienen können. Und das erklärt auch, warum eine Unruhe an der Stelle gerade vorherrscht. Wir haben Und daher kommt wahrscheinlich das, was Sie jetzt gerade genannt haben. Als zweites die Partnerschaften für Demokratie, die tatsächlich direkt auf kommunaler Ebene ansetzen. Und es war uns ein großes Anliegen, genau diesen Bereich auch stärker zu fördern. Wir haben in der Vergangenheit den Fall gehabt, dass für eine Partnerschaft für Demokratie in einer Kommune 100.000 Euro Fördermittel pro Jahr beantragt werden konnten. Das haben wir aufgestockt auf 125.000 Euro, weil wir der Überzeugung sind, dass am Ende die Frage nach dem Bestand der liberalen Demokratie und der Einsatz für diese Demokratie vor Ort ganz explizit geführt werden muss. Und deswegen haben wir dort tatsächlich aufgestockt in der Größenordnung, die dort beantragt werden kann. Nichtsdestotrotz fördern wir natürlich weiter auf Landesebene die Landesdemokratiezentren und auch auf Bundesebene über die Modellprojekte, wie das bislang war, plus auf der zweiten Schiene auf der Bundesebene die Kompetenznetzwerke.
Hierzu Frau Buschow.
Können Sie dann, weil Sie gerade schon die Summe für die Kommunen genannt haben, noch mal insgesamt sagen, wie viel Geld für das Programm zur Verfügung stand? Das wurde ja, wenn ich richtig erinnere, mal sehr stark aufgestockt. Und wie viel voraussichtlich, der Haushalt ist noch nicht durch, ab nächstem Jahr zur Verfügung stehen wird?
Wir haben insgesamt einen enormen Anstieg der Mittel über die letzten Jahre gesehen. Das Programm ist mal gestartet mit rund 40 Millionen Euro und war dann zwischenzeitlich bei 115,5 Millionen Euro im letzten Jahr. Wir haben jetzt im Regierungsentwurf für 2020 eine Höhe von 107,5 Millionen Euro vorgesehen. Ich kann dem Haushaltsverfahren natürlich nicht abschließend vorgreifen. Das liegt jetzt im Deutschen Bundestag. Ich will begleitend dazu sagen, dass man diese Zahlen nicht isoliert betrachten kann, sondern immer betrachten muss in der größeren Breite an Finanzierung und Förderung für Jugendarbeit, Zivilgesellschaft, die unser Haus insgesamt macht. Der Haushalt des Bundesfamilienministeriums ist angestiegen und wir fördern auch zum Beispiel im Jugendbereich die Mitbestimmung von Jugendlichen, die Demokratiearbeit von Jugendlichen. Und insgesamt kann man deswegen auch im Ansatz dessen, was im Haushalt steht, nicht davon ausgehen, dass wir in Zukunft weniger oder schwächer die Demokratiearbeit in Deutschland fördern werden, sondern ganz im Gegenteil.
Hierzu, bitte.
Ja, es geht um Rechtsextremismus. Deshalb stelle ich die Frage jetzt mal hierzu. Denn gestern fand hier im Herzen von Berlin ein Neonazi-Aufmarsch statt. In Thüringen sorgt sich der Innenminister in einem Weltinterview um eine wachsende militante rechte Szene. In Zwickau wurde gestern wohl der Gedenkbaum für Enver Schimschek abgesägt. Laufen denn Ihre Bemühungen unter anderem mit dieser Förderung für Demokratieprojekte ins Leere oder sehen Sie da irgendwie einen positiven Trend?
Wenn ich eines ganz kurz, Herr Aulitsch, weil Sie den Vorfall mit diesem Gedenkbaum für Herrn Schimschek erwähnen, da möchte ich für die Bundesregierung sagen, dass das bestürzend ist, schlicht und einfach bestürzend, und dass man diese Tat wirklich scharf verurteilen muss und dass sie aufgeklärt werden muss. Denn die lange und lange unerkannte Mordserie des NSU ist wirklich ein Anlass zur Scham. Die Bundeskanzlerin hat das in der Vergangenheit ja auch ganz klar so ausgedrückt. Und an die Opfer dieser Mordserie zu erinnern, das sind wir den Opfern, das sind wir den Familien, das sind wir aber auch uns selbst und unserem Kampf für Demokratie und Pluralität in unserem Lande schuldig.
Hierzu?
Ja. Ja, weil es zu dem Thema passt, möchte ich gerne noch darauf hinweisen, dass das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz am kommenden Dienstag eine Konferenz veranstaltet. Die trägt den Titel »Die Würde des Menschen ist unantastbar – Justiz und Gesellschaft gegen rechte Gewalt«. Damit soll gezeigt werden, dass wir eine wehrhafte Demokratie sind und eine weltoffene Gesellschaft. Und dort wollen wir mit Politik, Justiz und Zivilgesellschaft diskutieren, wie rassistische und antisemitische Taten entschieden verfolgt werden können und was insbesondere auch dem Hass im Netz entgegengehalten werden kann.
Und vielleicht erlauben Sie mir noch einen ergänzenden Satz, weil Sie den Bereich Rechtsextremismus angesprochen haben. Ministerin Giffey hat sich gerade vor einigen Tagen dazu auch noch mal geäußert und hat gesagt, dass gerade in Zeiten, in denen wir beobachten müssen, dass rechtsextreme, rassistische und antisemitische Gewalt verstärkt zum Problem wird, die mobile und die Opferberatung sowie auch die Ausstiegsberatung von großer Bedeutung ist für die Arbeit im Programm Demokratie leben und dass wir mit den Dachverbänden der mobilen Beratung, der Opferberatung, der Ausstiegsberatung auch zu dem Punkt gekommen sind, dass das Bundesfamilienministerium beabsichtigt, diese wichtige Arbeit der Dachverbände weiter zu fördern, einfach weil sie eine sehr zentrale Rolle dabei einnehmen, gerade Menschen, die vor Ort betroffen sind, auch von Rechtsextremismus zu unterstützen in den verschiedensten Belangen.
Ersten noch zu diesem Thema und dann wechseln wir nach rechts.
Herr Grünewälder, in dem Interview hat der thüringische Innenminister auch explizit davon gesprochen, dass Neonazis neue Strukturen aufbauen würden, die auch für terroristische Aktivitäten genutzt werden könnten. Hat das Bundesinnenministerium konkrete Kenntnis solcher neuen terrorismusverdächtigen Strukturen? Wenn ja, wie gehen Sie dagegen vor?
Zu dem konkreten Fall kann ich Ihnen heute zu der konkreten Äußerung nichts sagen. Ich kann aber grundsätzlich darauf hinweisen, dass es dem Bundesinnenminister Seehofer ein sehr besonderes Anliegen ist, Rechtsextremismus zu bekämpfen und auch die Strukturen im Bundeskriminalamt und im Verfassungsschutz entsprechend aufzustellen und auszustatten, dass hier eine noch intensivere Bekämpfung vorgenommen werden kann. Dazu hat er Vorschläge erbeten, die jetzt auf dem Tisch liegen und die im parlamentarischen Raum jetzt beraten werden. Und sobald das passiert ist, sobald dies geschehen ist, werden wir dazu Einzelheiten informieren können. In dem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass das Bundesinnenministerium in die Diskussion gegeben hat, in der Bundesregierung eine Novelle des Verfassungsschutzgesetzes mit neuen Möglichkeiten, neuen Ermittlungsbefugnissen, gerade auch der Sicherheitsbehörden des Verfassungsschutzes, wo auch dafür gesorgt werden soll, dass die Instrumente, die in der analogen Welt schon vorhanden sind, auch in der digitalen Welt zur Verfügung stehen, denn es ist immer stärker zu beobachten, dass gerade die Absprachen sich in den digitalen Bereich verlegen, neue Kommunikationsmethoden genutzt werden, wo die Überwachung auch und die Aufklärung funktionieren muss.
Sie sagen, den konkreten Fall, den Herr Mayer angesprochen hat, kennen Sie nicht, aber er hat ja explizit von Strukturen und als thüringischer Innenminister muss es sich um thüringische Strukturen handeln, angesprochen. Bedeutet das, dass aber auch das Bundesinnenministerium sich mit ihm oder seiner Behörde, dem thüringischen Innenministerium, über diese konkreten Fälle explizit zusammensetzen wird und beraten wird, was man gemeinsam dagegen tun kann?
Die Sicherheitsbehörden des Bundes stehen im kontinuierlichen guten Austausch mit denen der Länder, sowohl auf Verfassungsschutzebene als auch auf anderen Ebenen insgesamt. Insofern sind wir hier im guten Austausch und dieser Fall wird sicher dort auch beraten werden oder ist schon beraten worden. Wie gesagt, im Einzelnen kann ich dazu nichts sagen, aber das gilt grundsätzlich.
Gut, dann gehen wir zu Ihnen, bitte.
Eine Frage ans Landwirtschaftsministerium. Mir um den Schutz von Versuchstieren. Die EU-Kommission kritisiert ja, dass die Bundesregierung die EU-Regeln dazu nur mangelhaft einhält. Wie will die Bundeslandwirtschaftsministerin die fehlenden Punkte umsetzen und bis wann soll das passieren?
Also erstmal ist es richtig. Habe ich Ton?
Sorry.
Okay, danke.
Jetzt haben Sie
es. Genau. Also es gibt dieses Vertragsverletzungsverfahren, das Sie angesprochen haben. Die Bundesregierung hat der EU-Kommission eine entsprechende Stellungnahme übermittelt. Es ist allerdings so, dass aufgrund der Vertraulichkeit ich derzeit zu Details keine Auskunft geben kann, was die Stellungnahme oder das Vertragsverletzungsverfahren angeht. Aber grundsätzlich ist es ein Anliegen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, dass die Zahl der Versuchstiere auf das absolut notwendige Mindestmaß reduziert wird. Und wir fördern auch die Forschung an Alternativen zu Tierversuchen. Also insofern setzen wir da sehr viel dran, das zu reduzieren. Aber wie gesagt, zu den Details kann ich derzeit keine Auskunft geben.
Was ist da der Zeitplan? Können Sie dazu was sagen?
Kann ich derzeit nicht sagen, nein.
Auch nicht, wann man da zu einer Einigung kommen muss?
Dann muss ich schauen, ob ich das nachliefern kann. Also die Stellungnahme ist, wie gesagt, übermittelt worden und der Zeitplan liegt mir jetzt derzeit nicht vor.
Frau Schmeitzer, Ihre Frage auch dazu oder anderes Thema? Wir wechseln dann. Lassen das Mikrofon. Dann okay. Sind Sie dran, dann ist Herr Mayer dran wieder.
Herrn Grünewälder, bitte. Ihr Minister ist ja gerade auf Reisen, Griechenland und der Türkei. Und in der Türkei wurde ja sehr deutlich, dass die Seite dort das Flüchtlingsabkommen Türkei-EU nicht mehr mit sehr positiven Augen anschaut. Es wurde eine Liste angekündigt, was man sich noch mehr wünscht. Die Rede ist von einem dritten EU-Paket. Und wenn ich Herrn Seehofer richtig verstanden habe, hat er auch Nachbesserungen angekündigt. Können Sie sagen, gibt es schon so eine Liste, gibt es schon konkrete Ansatzpunkte seitens der türkischen Seite, wo man nachbessern möchte, zum Beispiel bei der Hilfe von Grenzüberwachung? Und in welche Richtung denkt Seehofer nach, deutschlandseitig, also EU-seitig zu helfen?
Vielen Dank für die Frage. Ich kann allgemein zu den Gesprächen sagen, dass sie in einer guten, konstruktiven und kollegialen Atmosphäre stattgefunden haben. Es ist ein gemeinsames Interesse, in Migrationsfragen enger zusammenzuarbeiten und auch zu schauen, wie die EU-Türkei-Erklärung noch besser umgesetzt werden kann. Die Türkei wird hierzu in der Tat eine Übersicht übermitteln mit Punkten, wo sie sich Unterstützung wünscht. Die werden wir uns genau angucken und ich kann für den Bundesinnenminister, aber auch für die Bundesregierung sagen, dass wir grundsätzlich hier bereit sind, zu helfen, die Unterstützung zu leisten und auch im Gespräch mit der EU-Kommission überlegen werden, wie man die EU-Türkei-Vereinbarung oder Erklärung noch konkreter und noch besser umsetzen kann.
Das war jetzt sehr vage formuliert. Was ist mit einer Ausweitung der Grenzüberwachung oder einer Ausweitung der europäischen Beteiligung an der Grenzüberwachung? Wäre das ein Punkt, bei dem man sich mehr engagieren könnte und in welchem Rahmen könnte das passieren?
Wir denken hier in alle möglichen Richtungen. Dieses Thema war sicher auch Teil der Gespräche. Ich möchte bei diesen internen Gesprächen jetzt hier, oder ich kann zu diesen internen Gesprächen hier keine öffentlichen Äußerungen treffen. Wie gesagt, die Türkei hat eine Übersicht übermittelt mit den Wünschen, die dort bestehen. Die werden wir jetzt uns ansehen und es gibt diverse Möglichkeiten, hier zu helfen. Wir sind da offen.
Und wenn Sie sagen, diese Übersicht ist schon übermittelt worden, ist das eine sehr lange Übersicht? Können Sie irgendwie sagen, viele Punkte, wenig Punkte, 30?
Die Liste wird übermittelt werden. Die habe ich jetzt noch nicht gesehen, habe ich jetzt noch nicht in der Hand. Und wir werden uns die Punkte dann sehr genau angucken und offen prüfen.
Herr Mayer, dann Herr Lange.
Ich würde gerne noch mal zum Kabinett nächste Woche zurückkommen. Herr Seibert, Sie hatten die Digitalisierung als Thema angesprochen. Dürfen wir auch der Klimaschutz, also das Klimaschutzprogramm im Kabinett?
Ja, das ist ja auch am Mittwoch hier ganz klar gesagt worden. Also das Klimaschutzprogramm und das ist die gemeinsame Absicht und das gemeinsame Ziel der Regierung ist, dass das nächste Woche im Kabinett verabschiedet wird. Wir hatten in dieser Woche auch sehr wichtig den Ergänzungshaushalt zu den Eckpunktmaßnahmen zum Klimaschutz und in der kommenden Woche kommt dieses umfassende Klimaschutzprogramm ins Kabinett.
Herr Lange, dann Herr Delfs.
Aber auch zu dem Thema, und zwar die Frage ans Verkehrsministerium. Sie hatten ja offenbar noch Prüfbedarf in Ihrem Haus, was das Klimaschutzprogramm angeht. Sind Sie zuversichtlich, dass Sie das bis nächsten Mittwoch sich alle Fragen bei Ihnen dann auch beantwortet, erledigt haben? Danke.
Ich habe die Kollegin bereits am Mittwoch ja schon gesagt, dass es sich da um ganz normale Arbeitsweisen handelte. Und da kann ich mich nur den Kollegen vorneweg anschließen, dass er dann am Mittwoch das Thema im Kabinett sein wird.
Herr Delfs, dann Herr Jessen.
Herr Gott und Herr Burger, gibt es einen neuen Stand in Sachen Ukraine-Gipfel? Da hieß es ja Anfang der Woche, dass da der Weg jetzt für ein Gipfeltreffen frei sei und man im Grunde genommen jetzt einen Termin sucht. Gibt es da schon einen Termin?
Es stimmt, dass wir mit der Einigung auf innerhalb der trilateralen Kontaktgruppe einen ganz wichtigen Schritt sehen, um wirklich den nächsten Gipfel auf Staats- und Regierungschefsebene auch durchzuführen. Ich kann Ihnen jetzt noch keinen Termin nennen, aber es ist die Absicht aller Seiten, dass das sehr bald geschieht.
Dazu Nee, dann stehen jetzt noch auf der Liste Herr Jessen, Herr Balzer, Herr Trofinier. Moment, jetzt ist
ja. Frage ans Auswärtige Amt. Herr Burger, wie beurteilten Sie die aktuelle Situation in Hongkong? Regierungschefin Carrie Lam hat jetzt ein altes Notstandsgesetz der ehemaligen britischen Kolonialmacht reaktiviert. Vermummungsverbot, es wurde erstmals ein Demonstrant mit scharfer Munition angeschossen. Wie beurteilen Sie die Lage und bedeutet es, dass zum Beispiel Hoffnung oder Appelle der Bundesregierung auf Mäßigung an beide Seiten eindeutig nicht fruchten?
Ja, ich würde Sie dazu gerne auf eine Erklärung der Hohen Repräsentantin der Europäischen Union verweisen von Mittwoch, die die im Namen der 28 Mitgliedstaaten, also auch im Namen der Bundesregierung, am Mittwoch abgegeben hat, in der die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten noch einmal ihre Sorge ausdrücken über den Einsatz von Schusswaffen bei den Demonstrationen in Hongkong, wo auch ein Demonstrant schwer verletzt wurde, wo noch einmal beide Seiten aufgerufen wurden, jeglichen Einsatz von Gewalt zu unterlassen und zu der Eskalation beizutragen, wo auch noch einmal unterstrichen wurde, dass Grundrechte, und dazu gehört eben auch das Grundrecht der Bürgerinnen und Bürger von Hongkong, auf Versammlungsfreiheit geschützt werden müssen und friedliche Demonstrationen möglich bleiben müssen. Diese Punkte hat, wie gesagt, die Hohe Vertreterin als Ausdruck eines Konsenses zwischen den 28 EU-Staaten am Mittwoch unterstrichen.
Der zweite Teil, Wahrung von Grundrechten inklusive Demonstrationsfreiheit, war das gedacht im Vorgriff auf die Verabschiedung oder Verhängung des Vermummungsverbots. Diese Entscheidung ist erst heute erfolgt, also Hongkonger Zeit. War das im Vorgriff auf diese sich anbahnende Regelung oder sagen Sie jetzt, das wird davon abgedeckt? Weil es ist ja schon ein ungewöhnlicher Vorgang, wenn ein Gesetz aus der Kolonialzeit reaktiviert wird.
Also zur Frage der internen Rechtsordnung, tut mir leid, da möchte ich mich im Detail nicht drauf einlassen. Aus unserer Sicht muss es in erster Linie darum gehen, das gilt für beide Seiten, jeglichen Einsatz von Gewalt zu unterlassen und zur Deeskalation beizutragen.
Herr Balzer und dann Herr Trofinier.
Eine Frage an Herrn Seibert, ich hoffe, Sie können mir die beantworten. Es sollte ja letzte Woche eigentlich schon Baubeginn sein für das Einheits- und Freiheitsdenkmal. Und es fällt ja unter die Federführung des BKM. Und nun ist es wieder verschoben worden, eventuell aufs Frühjahr. Man weiß es nicht, ob es überhaupt noch irgendwann kommt. Also ich erinnere daran, dass der Bundestagsbeschluss vom Jahr 2007 stammt. Das heißt, wir sind jetzt 12 Jahre danach und es ist noch kein einziger Spatenstich erfolgt. Es gibt ja eine lange Geschichte von Naturschutzbedenken, Denkmalschutzbedenken. Viele Behörden sind involviert, Berlin, der Bund. Inwieweit gibt es eigentlich noch einen politischen Willen für dieses Denkmal?
Also ich würde Ihnen das gerne beantworten und werde das auch tun, aber das wird in schriftlicher Form heute geschehen. Ich habe jetzt den allerletzten Stand dazu nicht da und deswegen ist es sinnvoller, wenn ich Ihnen das zusammenfassend schriftlich und natürlich auch allen anderen Interessierten nachreiche. Gut.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Herr Trofinier.
Herr Burger, eine Frage zum Thema Iran. Der Iran hat ja angedeutet, dass er die nächste Stufe der Reduzierung seiner Verpflichtungen im November einleiten wird. Der französische Außenminister spricht heute von einem Zeitfenster für einmonatiges Zeitfenster für Verhandlungen zwischen den USA und Iran. Sehen Sie das ähnlich und wie besorgt sind Sie über die Situation?
Also ich kann Ihnen dazu sagen, dass wir die Bemühungen des französischen Präsidenten gegenüber Iran und USA um eine Deeskalation weiterhin voll und ganz unterstützen. Wenn eine solche Deeskalation und möglicherweise eine Annäherung zwischen Washington und Teheran gelingt, dann stehen auch die Chancen auf eine Bewahrung des JCPOA besser. Und deswegen stimmen wir uns dazu auch im E3-Kreis und auch zum weiteren Vorgehen ganz eng ab. Aus unserer Sicht ist natürlich es nach wie vor so, dass die Krise um das JCPOA noch nicht gelöst ist. Iran hat dargelegt, dass es weiterhin daran festhält, JCPOA-Verpflichtungen auszusetzen. Aus unserer Sicht setzt Iran damit die Zukunft der Nuklearvereinbarung aufs Spiel.
Eine Nachfrage. Sehen Sie irgendwelche Möglichkeiten, dass dieser Handelsmechanismus Instex in diesem einen Monat eingeleitet werden kann? Er ist ja, Sie haben ja gesagt, er ist jetzt operativ, aber es findet ja kein Handel statt. Sehen Sie irgendwelche Möglichkeiten, dass der Handel vielleicht in diesem einen Monat doch zum Teil eingeleitet werden kann?
Also dazu haben auch in den vergangenen Wochen weitere Gespräche stattgefunden. Ich kann Ihnen nun aber kein konkretes Datum für erste Transaktionen dazu nennen.
Auf meiner Liste stehen keine weiteren Fragen. Deshalb ist diese Regierungspressekonferenz damit zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und dann ein hoffentlich erholsames Wochenende.
Ja.